Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren. Heute habe ich ein Interview für dich. Ich möchte mich aber, bevor es losgeht mit dem Interview, noch kurz bedanken bei allen, die Fragen eingereicht haben. Ich habe über mein Newsletter nachgefragt, ob jemand Fragen hat zum Thema Zeitplanung und Zeitmanagement. Falls du noch welche hast, schick sie mir gerne und habe beschlossen, dass ich ein paar der Fragen, die ich bekommen habe, bündeln werde und gesammelt ausstrahlen in einer Episode und beantworten natürlich nicht nur die Fragen ausstrahlen. Und ja, darauf freue ich mich schon. Wie gesagt, wenn du noch eine Frage hast, wenn du die Mail verpasst hast oder noch nicht in meinem Newsletter bist, dann hol das schnell nach und dann beantworte ich die Fragen dann in einer der nächsten Episoden. Im November letzten Jahres hatte mich eine Mail erreicht von einer Promovendin, die mir vorgeschlagen hat, dass ich doch ein Interview mit ihr führen könnte. Und sie hat mir geschrieben, dass sie ganz kurz vor der Verteidigung steht und alleinerziehend promoviert hat. Ich war gleich begeistert von dem Thema und fand das super spannend, habe mit ihr dann erstmal ein Gespräch geführt und mich ein bisschen ausgetauscht und dann beschlossen, das Interview zu machen. Das haben wir dann gemeinsam geführt, nach ihrer Verteidigung natürlich, damit sie sich erstmal darauf konzentrieren konnte. Und Mitte Dezember haben wir dann das Interview aufgezeichnet. Ich freue mich, dass es jetzt ausgestrahlt wird und ich verspreche dir, es wird auch dann interessant sein, wenn du nicht alleinerziehend bist, wenn du vielleicht auch gar keine Kinder hast und vielleicht auch keine willst, ja. Trotzdem werden ganz viele interessante Dinge dabei sein, schon alleine, weil Zeitmanagement-Tipps, die für eine alleinerziehende Mutter funktionieren, wahrscheinlich so ziemlich für alle funktionieren, weil die sich wirklich gut organisieren muss. Der Name meiner Interviewpartnerin ist Anne-Kathrin Gitter und ich habe mich mit Anne unter anderem darüber unterhalten, was das Härteste daran ist, alleinerziehend zu promovieren, wie so ein typischer Tagesablauf von ihr während der Pandemie ausgesehen hat. Ich habe sie gefragt, ob sie jemals darüber nachgedacht hat, abzubrechen und was sie vielleicht auch davon abgehalten hat, das zu tun. Was sich gesellschaftlich, politisch und strukturell ändern müsste, damit Alleinerziehende Job, Karriere, Dissertation eher mit Elternschaft vereinbaren können oder besser mit Elternschaft vereinbaren können und was ihr als alleinerziehender, promovierender Mutter am meisten geholfen hat. Wir haben auch darüber gesprochen, das fand ich einen sehr spannenden Punkt, wie transparent sie ihre Situation an der Uni gemacht hat, also beispielsweise gegenüber ihrer Betreuung und was sie im Rückblick anders machen würde. Und noch über viele, viele, viele Dinge mehr haben wir gesprochen. Jetzt will ich aber die Spannung nicht mehr länger aufrechterhalten und sage Vorhang auf für Anne-Kathrin Gitter. Viel Spaß beim Hören des Interviews. Ja, liebe Anne, ganz herzlich willkommen hier im Podcast Glücklich Promovieren. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Stell dich doch mal kurz vor und erzähl mir und meinen Hörerinnen, wer du bist und was du machst.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Anne-Kathrin Gitter. Ich bin gerade fertig geworden mit meiner Doktorarbeit, habe promoviert im November.
Herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank. Und zwar in der Literaturwissenschaft, in der Germanistik hier in Leipzig. Und bin jahrelang auch Hochschullehrerin gewesen. Jetzt bin ich wissenschaftliche Referentin an einem historischen Institut hier in Leipzig. Und genau, habe eine Tochter, bin alleinerziehend und habe trotzdem promoviert.
Und darüber werden wir heute auch sprechen. Aber bevor wir mit dem Thema einsteigen, erklär doch mal ganz kurz für Fachfremde und vielleicht sogar für Nicht-AkademikerInnen, über was du promoviert hast, was dein Thema war.
Ich habe über ein literaturwissenschaftliches Thema promoviert, und zwar darüber, wie Autoren im 19. Jahrhundert, deutschsprachige Autoren im 19. Jahrhundert, Dante Alighieri gelesen haben und auch die Göttliche Komödie von Dante in ihre eigenen Texte aufgenommen haben, also intertextuell verarbeitet haben. Das ist ein Desiderat in der Forschung gewesen, ganz lange schon. Und ich habe mir jetzt ausgewählte Autoren ausgesucht und ihre Texte daraufhin erforscht.
Und was war deine Motivation, mit der Promotion anzufangen?
Ich habe eigentlich ursprünglich Lehramt studiert, Deutsch und Italienisch, und habe dann im abschließenden Teil meines Studiums eben die Staatsexamensarbeit angefangen, genau zu diesem Thema bereits, hatte aber da nur einen Autor mir ausgewählt. Und dann war ich so interessiert an diesem Thema, dass ich dachte, ich möchte gerne weiterarbeiten daran und habe daraus eben dann ein Promotionsprojekt gemacht.
Und offensichtlich hat dich das Thema auch weiterhin so fasziniert, weil du hast es abgeschlossen. Trotz Ich möchte nicht sagen widriger Umstände, aber trotz schwieriger Umstände. Nimm uns doch mal ein bisschen mit auf die Reise und erzähl uns, wie du in die Promotion gestartet bist, in welcher familiären Situation, was dann passiert ist und wie sich dein Promotionsleben dadurch verändert hat.
Also ich habe eigentlich angefangen zu promovieren direkt nach dem Studium im Jahr 2012 und habe dann ungefähr ein Jahr lang am Exposé und an der Themaerarbeitung gesessen. Und bin dann aber tatsächlich, da sind zwei Dinge zusammengekommen, einmal schwanger geworden im Jahr 2013 und dann habe ich auch noch sozusagen einen BetreuerInnenwechsel vornehmen müssen. Das war doch eine sehr turbulente Zeit und ich habe dann mich fast also 2,5 Jahre auch in Elternzeit begeben. Und in dieser Zeit habe ich an der Doktorarbeit quasi nicht mehr gearbeitet. In der Elternzeit noch trennte ich mich dann von dem Vater des Kindes, habe aber dann ein Wiedereinstiegsstipendium erhalten können, was mich 1,5 Jahre dann wieder an der Doktorarbeit hat arbeiten lassen.
Das war dann im Anschluss an die Elternzeit, richtig?
Das war im Anschluss an die Elternzeit, genau. Und ich konnte dann aber nach diesem Stipendium nur noch mit einer gleichzeitigen Berufstätigkeit weiter an der Promotion arbeiten. Und habe das dann auch in meiner, sagen wir mal, da schon sich abzeichnenden, alleinerziehenden Mutterschaft mit Job gleichzeitig und einem Ehrenamt weitergemacht.
Mhm.
Ich habe dann immer weiter auch nebenbei gearbeitet, also hauptsächlich gearbeitet und nebenbei promoviert, eher so rum.
Was hattest du so für Stellenanteile?
Ja, ich habe mich eigentlich durch universitäre Stückelverträge gearbeitet. Ich habe einmal ein Forschungsseminar koordiniert, aber auch in Vertretung einer Elternzeit. Und danach hatte ich immer, hatte ich noch eine wissenschaftliche Mitarbeiterstelle, auch in Elternzeitvertretung inne. Und dann musste ich mich aufgrund fehlender Möglichkeiten an der Universität nochmal in eine Verwaltungstätigkeit begeben. Das habe ich auch getan. Hatte dann aber sozusagen für die abschließende Phase seit 2019 dann wieder eine Assistenzstelle an der Universität und konnte dann in den letzten Jahren bis dieses Jahr sozusagen bis zum Abschluss der Promotion noch an der Universität eingestellt sein mit einem relativ geringen Lehrdeputat und mich dann voll auf den Abschluss konzentrieren.
Das hört sich nach einer ziemlichen Odyssee an.
Ja.
Und diese vielen verschiedenen Stellen, die du hattest, hatten den Stellenumfang von 50, 75, 100% oder bunt durchgemischt?
Also das waren eigentlich nur halbe Stellen. Und das ist natürlich auch eine finanzielle Belastung gewesen, die nicht zu unterschätzen ist, das muss ich wirklich klar sagen. Ich hatte dadurch, dass ich eigentlich vom Studium direkt in die Promotion gegangen bin, natürlich auch den glücklichen Umstand, dass ich nichts anderes gewöhnt war als so ein studentisches Finanzbudget. Aber ich habe dann doch, nachdem der Vater des Kindes auch dann weggezogen ist und ich vollkommen alleinerziehend war, auch sehr schnell gemerkt, dass eine halbe Stelle mich nicht auskömmlich finanziert. Und das war doch auch ein harter Lernprozess.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Was würdest du denn sagen, ist das Schwerste dabei, alleinerziehend zu Pandemiezeiten zudem auch noch zu promovieren?
Naja, also ich glaube, was wirklich am härtesten ist, also grundsätzlich am Alleinerziehend sein, ist ja, dass man für jegliche Sorgearbeit allein zuständig ist und damit auch Abstriche im sozialen Leben machen muss und auch Abstriche im Wissenschaftlichen, in der wissenschaftlichen Tätigkeit. Also ich konnte mir nicht erlauben, zu jedem Vortrag, zu jedem Kolloquium und zu jeder Veranstaltung zu gehen und vor allem auch nicht nach den Schließzeiten des Kindergartens, weil es auch sozusagen auch Babysitting und Ähnliches immer wieder ein organisatorischer Aufwand war, den ich gegen den Nutzen der Teilnahme an so einer Veranstaltung eben abwägen musste. Und das war doch manchmal auch sehr frustrierend, weil ich da als Wissenschaftlerin nicht auf meine Kosten gekommen bin, aber ich natürlich auch mein Kind nicht vernachlässigen wollte. Ne? Also das sind so Spannungsfelder, in denen man sich befindet und die man immer wieder abwägen muss und eigentlich am Ende seinen Frieden damit schließen muss.
Ja, kann ich mir vorstellen. Gib uns doch mal ein bisschen mehr Einblick, damit wir uns besser vorstellen können, wie dein Alltag aussah. Wenn wir jetzt so mal an die Schreibphase zurückdenken, letztes Jahr, denke ich, war das bei dir, also jetzt haben wir 2021, also das 2020-Jahr, wie sah denn da so ein typischer Tag bei dir aus?
Ich konnte dadurch, dass ich diese wunderbare Unistelle hatte, super auch im Homeoffice arbeiten. Die Universität hat uns ja auf digitale Lehre umgestellt und habe dann, sagen also digital unterrichtet natürlich, alles zu Hause vorbereitet, hatte Gott sei Dank schon seit Beginn des Jahres 2020 hier ein gutes Homeoffice auch technisch eingerichtet. Also da bin ich im Nachhinein sehr glücklich darüber, dass ich da wahrscheinlich schon eine kleine Vorahnung hatte, dass das notwendig sein könnte. Und wir sind, also meine Tochter und ich, wir sind praktisch früh aufgestanden. Ich habe ihr immer gesagt, so um 8 fange ich an zu arbeiten. Und dann ja, hat sie sich beschäftigt oder ich muss auch zugeben, hat sie auch Medien verstärkt konsumiert, was vorher auch überhaupt nicht mein Anspruch gewesen ist. Ich habe auch natürlich in meinen Netzwerken hier vor Ort versucht, dass wir uns gegenseitig unterstützen konnten. Das war natürlich am Anfang alles noch gar nicht möglich, weil man noch gar nicht wusste, was ist das jetzt überhaupt für ein Virus und wir alle sehr ängstlich waren. Aber mit der Zeit haben wir es dann geschafft, uns auch unter Eltern gegenseitig zu unterstützen. Das war ein großes Glück. Ja, dann habe ich irgendwann aufgehört zu arbeiten mittags. Dann musste ich immer Essen kochen, was wirklich sehr frustrierend ist, dann gerade die Arbeit unterbrechen zu müssen, um so etwas dann zu machen. Und dann habe ich den Nachmittag nochmal genutzt. Meistens habe ich auch in den Abendstunden nochmal da gesessen, um die Zeit, die ich tagsüber eben nicht nutzen konnte, nachzuholen. Also insgesamt war das natürlich eine körperlich unaufregende Zeit, aber psychisch und emotional war es doch sehr, sehr anstrengend. Und ich glaube auch, dass viele, die keine Kinder haben, sich nicht vorstellen können, wie belastend das eigentlich ist, weil es nicht nur die ständige Präsenz des Kindes ist, sondern auch sozusagen die Arbeit, die so konsumierend an sich schon ist, die wissenschaftliche Arbeit, auch darunter leidet, dass man so hin und her gerissen ist zwischen diesen zwei Sphären, ne, der privaten und dann dieses wissenschaftliche Arbeiten, was sehr viel Zeit und, sagen wir mal, Ressourcen verbraucht, auch im Kopf.
Ja, und keiner Rolle richtig gerecht werden zu können dann in dem Moment.
Genau, genau.
Hast du denn jemals drüber nachgedacht, abzubrechen, sei es letztes Jahr oder auch schon davor?
Ich habe oft darüber nachgedacht, abzubrechen. Vor allem in dieser sehr anstrengenden Phase nach Weggang des Vaters. Aber irgendwie war ich dann immer stur und ich habe gesagt, ich habe das jetzt angefangen. Es gab doch auch einen Grund dafür und ich habe dann während der Pandemie auch oft gezweifelt und habe dann aber gesagt, jetzt eine bessere Situation wirst du jetzt nicht haben. Entweder du machst es jetzt, du hast eine gute Stelle, auf der du promovieren kannst, oder du brichst es halt jetzt vollkommen ab. Und das hatte ich dann ein Ego, was gesagt hat, nein, du hast es jetzt schon so lange auf dem Schirm und so lange arbeitest du daran. Auf die letzten Meter brichst du das jetzt nicht ab. Und letztlich hat mich das auch dann durch die Zeit getragen. Und ich muss auch sagen, der Zuspruch vieler bekannter Freunde und Kollegen hat mich auch durch diese Zeit getragen.
Was würdest du denn sagen, was müsste sich vielleicht auch gesellschaftlich, politisch oder auch strukturell ändern, damit Alleinerziehende, die ja Job und Promotion oder auch Karriere besser mit Mutterschaft oder Vaterschaft vereinbaren können?
Das ist eine sehr komplexe Frage. Ich glaube, was sehr deutlich für mich geworden ist, es ist einfach so, dass alleinerziehende Eltern, ob nun Mütter oder Väter, einfach gesellschaftlich unsichtbar sind. Es gibt keine politischen Konzepte auf dieser Ebene, die irgendwie versuchen, die Situation dieser Menschen zu verbessern. Ich meine, die Kinder, die gehen ja zur Schule und in den Kindergarten und so weiter, die sind dort sozusagen versorgt, aber die Mehrbelastung, die entsteht dadurch, dass man alleine für alles zuständig ist und nebenbei noch eine Karriere aufbauen soll und Geld verdienen soll, das ist doch sozusagen sehr unsichtbar in der Gesellschaft. Und da gibt es ganz viel, sagen wir mal, jetzt gerade anlaufende Aufklärungsarbeit. Es gibt ja auch Verbände und Vereine, die eine Art Lobby bilden. Aber da ist noch so viel zu tun, gerade was auch die Steuererleichterungen angeht oder auch grundsätzliche Möglichkeiten der Teilhabe. Ja, das sind jetzt vielleicht ganz grob gesagt Dinge, die sich ändern müssten.
Ich habe jetzt leider auch selbst die Zahlen gar nicht parat, aber ich gehe stark davon aus, dass es auch ein Phänomen ist, was immer mehr ins Gewicht fällt, dass es einfach immer mehr Alleinerziehende gibt und dadurch natürlich auch automatisch mehr alleinerziehende Doktoranden und Doktorandinnen.
Gut, genau, das weiß ich tatsächlich auch überhaupt nicht, wie sich das jetzt abbildet. Ich glaube, das zählt tatsächlich auch niemand. Es ist ja sozusagen auch erst seit ein paar Jahren, dass überhaupt Doktorandinnen und Doktoranden irgendwo erfasst werden, numerisch. Also zumindest an unserer Universität. Und ich glaube, da ist noch ganz viel, sagen wir mal, auch grundsätzliche Gleichstellungsarbeit zu leisten an den Universitäten. Ne, weil diese wissenschaftliche Tätigkeit, das ist ja eine Domäne, die lange, lange, lange Zeit eher einem männlichen, kinderlosen Teil der Gesellschaft vorbehalten war. Und entsprechend gestaltet sich auch das Berufsfeld. Und es ist erst ja in den letzten 15, 10 Jahren jetzt so weit gekommen, dass auch in der Wissenschaft zunehmend die Eltern einfordern, dass Konferenzen, Meetings etc. in Kernzeiten stattzufinden haben und nicht außerhalb der Betreuungszeiten der Kinder. Und auch viel vermehrt natürlich Frauen in Führungspositionen gelangen und das ebenso aktiv gestalten. Und das ist auch ein ständiger Aushandlungsprozess in diesem Berufsfeld. Und ich wünsche mir da, dass es in diese Richtung aktiv weitergeht. Ja, und sich auch die Ansprüche, ne, die sehr natürlich in der Wissenschaft sehr hoch auch sein müssen, sich in die Richtung entwickeln, dass es eine bessere Balance geben kann zwischen dem Privaten und dem Beruf in der Wissenschaft.
Und dadurch können die neuen Homeoffice-Regelungen, also ich weiß, dass an vielen Stellen an der Universität war das ja sowieso schon möglich. Ich weiß aber auch aus der Zusammenarbeit von Coaches, dass es oft nicht möglich war, auch wenn es möglich gewesen wäre. Und ich glaube, das wäre zumindest eine positive Sache, die wir mitnehmen können aus der jetzigen Situation, dass einfach die Homeoffice-Regelungen flexibler gestaltet werden und Leute mehr von zu Hause zum Beispiel auch arbeiten können.
Ja, definitiv. Was mich auch wirklich überrascht hat und was ich so nicht habe kommen sehen, ist, dass auch durch die vielen digitalen Veranstaltungen, die es ja dann plötzlich gab, auch für mich eine unglaubliche Hürde sich abgebaut hat. Ich konnte an wissenschaftlichen Veranstaltungen teilnehmen, zu denen ich vorher nicht hingekonnt hätte. Ne, weil ich einfach wusste, okay, mein Kind ist im nächsten Raum, ich schalte mich hier zu und höre zu und diskutiere mit. Und das ist tatsächlich eine sehr positive Entwicklung während der Pandemie, die sich vielleicht in manchen Bereichen fortsetzt.
Das wäre vielleicht auch noch die Alternative, dass man sagt, wenn schon Veranstaltungen außerhalb der Kernarbeitszeit, dann aber zumindest auch mit Videozuschaltung.
Genau.
Wir haben jetzt ja ziemlich viel darüber gesprochen, was schwierig war und nicht so leicht. Was hat dir denn am meisten geholfen? Du hattest schon das Netzwerk von anderen Eltern genannt. Gibt es noch was anderes, was du sagen würdest, das dir besonders geholfen hat?
Der Netzwerkaufbau ist zentral. Dadurch, dass ich hier vor Ort gar keine Verwandten richtig hatte, die mir helfen konnten, auch während der Corona-Zeit, weil natürlich meine Großeltern dann sehr, sehr vorsichtig waren, meine Eltern nicht vor Ort waren, war es essentiell, dass ich mich mit Freundinnen und Freunden hier abgesprochen habe und sozusagen das Kind auch mal abgeben konnte. ja, oder auch sich in diesem Netzwerk auch darüber zu unterhalten, was gerade schiefläuft oder wie ich vielleicht Dinge ändern kann und so weiter. Ne? Das ist auch ein zentraler Punkt, den ich noch nennen möchte, ist, dass diese Selbstreflexion über die Situation unglaublich wichtig war. Weil ich mir immer wieder gesagt habe, ich kann es schaffen unter bestimmten Voraussetzungen, in bestimmten Strukturen. Und das hat mir wirklich sehr geholfen. Man kann es schaffen, wenn man die Doktorarbeit neben dem Kind als absolut prioritär behandelt. Andernfalls promoviert man Jahre oder man schließt das Projekt nicht ab. Außerdem hat mir geholfen, dass ich meine produktivsten Arbeitszeiten mit mir selbst abgeklärt habe. Ne, und das in beständiger Selbstreflexion immer wieder überprüft habe, ist das effizient, wie ich hier arbeite? Oder geht mir Effizienz verloren, geht mir Produktivität verloren, indem ich versuche, in Zeiten zu arbeiten, in denen ich überhaupt nicht arbeiten kann? Was mir außerdem viel geholfen hat, dass ich auch mit meinem Doktorvater beispielsweise oder mit anderen Personen in der Universität darüber gesprochen habe, wie meine eigene Situation sich gerade darstellt. und mir da auch sehr viel Verständnis entgegengebracht wurde. Und ich somit dazu beigetragen habe, dass meine Situation auch sichtbar geworden ist. Und das hat irgendwie emotional etwas geändert für mich.
Da habe ich direkt eine Nachfrage.
Ja.
Bist du denn davor schon, bevor du mit deinem Doktorvater und deinen Kollegen, Kolleginnen gesprochen hast, schon davon ausgegangen, dass das auf Verständnis stoßen wird? Oder wusstest du nicht, wie die reagieren werden?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich war einfach zu diesem Zeitpunkt schon so, so stur, dass ich gesagt habe, ist mir jetzt egal, wie die reagieren. Ne, natürlich gab es so eine Befürchtung, dass das irgendwie jetzt nochmal problematisch werden könnte, aber auf der anderen Seite war es dann auch wirklich gar kein Problem. Das wurde immer gesehen, dass das eine zusätzliche Belastung darstellt und da hatte ich wirklich ein sehr verständnisvolles Umfeld und mein Doktorvater hat mich sehr unterstützt, soweit er das machen konnte, ne? In meiner Situation. Das ist natürlich, genau.
Ja, so sollte,
so sollte
es ja auch
sein. Genau.
Ja. Ja, aber ich kenne das auch von anderen, dass sie sagen, okay, ich möchte nicht mit der Person sprechen, weil ich davon ausgehe, dass sie negativ reagieren wird und dann tue ich mir das nicht auch noch an, zusätzlich drauf, ne?
Mhm.
Was natürlich keine schöne Situation ist, aber du hast auch durchaus recht damit, dass du sagst, wenn keiner drüber spricht, dann ändert sich halt auch insgesamt nichts.
Genau.
In diesem Sinne, Gratulation zu dem Mut, den du hattest auch. Du hast vorher schon mal kurz erwähnt, dass du auch ein Ehrenamt inne hast und gehabt hast, auch während du noch promoviert hast. Verrate uns doch mal, was das war und erzähl uns, wie du es geschafft hast, dass du die zusätzliche Zeit auch noch irgendwie unterbekommen hast.
Ich bin zusätzlich zu der Promotion, zum Job und auch zum Muttersein noch ehrenamtliche Stillberaterin bei der Lecce-Liga. Und das ist ein Thema, was mich auch seit der Geburt meines eigenen Kindes nicht losgelassen hat und wo ich sehr, sehr gemerkt habe, schon von Anfang an, dass es ein großes Informationsdefizit gibt bei Eltern, jungen Müttern, vor allem vor der Geburt und im Wochenbett. Und ich habe gedacht, das kann nicht sein. Und dann habe ich irgendwann die Ausbildung angefangen. Ich habe die dann 2019 zwar erst abgeschlossen, habe aber vorher schon jahrelang auch eine Stillgruppe geleitet und ich habe das geschafft, weil es ein anderes Herzensthema von mir war, was ich nicht weglegen konnte. Und ich glaube, das ist etwas, was ich auch hier auf meiner Liste stehen habe, was ich noch sagen wollte. Es ist nämlich auch so, dass man sich auf jeden Fall einen Ausgleich schaffen muss, neben diesen sehr strukturierten, konzentrierten Arbeiten an der Doktorarbeit, muss es auch etwas geben, was einen erdet. Und das habe ich mit dieser Tätigkeit geschafft. Ich bin in Kontakt geblieben mit anderen Menschen, konnte auch helfen und kann das auch immer noch. Und das ist eine sehr erfüllende Tätigkeit, diese Beratungstätigkeit.
Das heißt, das hat dir weniger Energie gesaugt als gegeben. Also nicht nur Zeit gekostet, sondern dir wieder Energie zurückgegeben.
Auf jeden Fall. Und das Ehrenamt ist ja insofern gut, weil man dort einfach sagen kann, so die nächsten 2 Monate bin ich mal weg und dann bin ich aber wieder da. Es ist also nichts, was kontinuierlich immer erfüllt werden muss, in Anführungszeichen, sondern das ist eine Tätigkeit, die als Ehrenamt auch so flexibel ist, wie man es gerade braucht.
Ja, zumindest bei diesem Ehrenamt, das ist ja auch nicht bei allen der Fall. Aber prima, dass das bei dir dann so flexibel handhaben konntest.
Genau, ja.
Wenn du jetzt nochmal auf deine Promotionszeit zurückschaust, ich habe mal kurz nachgerechnet, sind ja dann insgesamt 8, 9 Jahre gewesen, richtig? Mit längerer Unterbrechung dazwischen?
Ja, ich habe natürlich auch, während ich hier in meiner Endphase geschrieben habe, immer mir aufgeschrieben, wie wenig Zeit ich eigentlich in Anspruch genommen habe. Also ich habe natürlich seit 2012 mich in die Doktorandenliste aufnehmen lassen, aber effektiv am Text gearbeitet habe ich vielleicht 5, 6 Jahre. Also es ist in der Summe tatsächlich noch recht durchschnittlich, auch für den Fachbereich, aber sozusagen in der Summe sind jetzt fast 10 Jahre vergangen.
Und wenn du auf diese lange Zeit, auf dieses Jahrzehnt zurückblickst, gibt es was du im Rückblick anders machen würdest? Würdest du an irgendeiner Stelle eine andere Entscheidung treffen?
Ich würde vielleicht jetzt sagen, ich in der Rückschau, und das ist aber sowieso kontrafaktisch, ich hätte vielleicht die Promotion vor dem Kind abgeschlossen, wenn ich es jetzt nochmal entscheiden könnte. ich bin relativ blauäugig in die Sache reingelaufen und habe gedacht, wann eine Promotion schreiben, wenn nicht in der Elternzeit, was natürlich nicht funktioniert hat. Aber wenn ich jetzt sozusagen vor den jetzigen Gegebenheiten mir das nochmal anschaue, dann würde ich sagen, ich hätte es jederzeit wieder so gemacht. Ich hätte vielleicht an einigen Stellen noch effizienter meine Zeit sortiert. Ich hätte mehr Nein gesagt zu vielen anderen Dingen, die ich auch gemacht habe. Aber ansonsten, ja, würde ich sagen, habe ich es gut gemacht. Und diese Portion Sturheit, die braucht man aber schon. Weil man muss wirklich dahinter stehen, man muss dieses Projekt wirklich realisieren wollen. Ansonsten ist es sozusagen mit Kind eher schwierig, ne, sich immer wieder zu motivieren.
Ja, da bist du nicht die Erste, die mir das erzählt. Wenn ich mich richtig erinnere, ich habe mal ein Interview geführt mit Frau Professor Yvonne Knospe, deren Doktorarbeit zwischendurch mal abgelehnt worden ist und die es trotzdem zur Professur geschafft hat. Und wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, hatte die auch genau das gesagt. Die Sturheit war es, die mich da durchgetragen hat und die dazu beigetragen hat, dass ich es am Ende doch noch abgeschlossen habe.
Ja, und auch dieses Gefühl, wieso soll ich das jetzt nicht schaffen? Klar habe ich die Sorgearbeit, die ich noch erfüllen muss, aber es muss doch irgendwie trotzdem gehen. Und das war auch sozusagen ich beweise mir das jetzt selbst, dass es trotzdem geht, auch wenn es schwerer vielleicht ist oder länger dauert. Ne?
Und es ist gegangen.
Und es ist gegangen, genau.
Jetzt, wo du fertig bist oder vielleicht auch schon nach der Abgabe, das war ja Anfang diesen Jahres, also Anfang 2021, was hat sich denn seitdem verändert? Fühlst du dich irgendwie anders? Läuft dein Alltag komplett anders ab?
Ich habe fast direkt nach der Abgabe der Doktorarbeit eine neue Stelle angetreten. Und insofern hat sich, was Arbeitsaufwand angeht, überhaupt nicht viel geändert. Es hat sich nur die Art der Tätigkeit geändert. Ich muss sagen, auch erst jetzt nach der Verteidigung habe ich das erste Mal wieder das Gefühl, wirklich durchatmen zu können, weil sich dieser unglaubliche Druck, der auch mit nichts bezahlt wird, ja, übrigens, sich jetzt aufgelöst hat. Das ist etwas, was sich erst jetzt geändert hat. Und direkt nach der Abgabe der Arbeit gab es so einen kurzen Moment, aber das Damoklesschwert, ne, das hängt natürlich trotzdem weiter über einem. Und dadurch, dass sich dieser Zeitraum zwischen Abgabe der Arbeit und der Verteidigung so weit ausgedehnt hat, das hatte auch Gründe in der Corona-Pandemie, war es doch noch eine relativ lange Spannungsphase, nenne ich es jetzt mal, in der ich mich auch wieder neu darauf vorbereiten musste nach einer längeren Pause. Ne? Ich habe sozusagen im Sommer erst wieder angefangen, mich mit der Doktorarbeit zu beschäftigen und das war doch nochmal eine Herausforderung.
Klar, ich meine, du hattest dann fast ein Jahr dazwischen.
Genau.
Wusstest du im Sommer dann, wann der Verteidigungstermin ist?
Genau, das wurde dann schon festgelegt. Ja, immerhin.
Immerhin. Ich glaube, bei mir waren das 14 Tage vorher oder sowas.
Wow.
Ja. Und ich habe nicht ganz so lange gewartet, aber das war ja auch vor Pandemie und dafür war es dann ein halbes Jahr ganz schön lange. Für alle, die sich in einer ähnlichen Situation wie du befinden, also auch alleinerziehend, berufstätig promovieren, welche Tipps und Tricks, außer denen, du hast schon viele Hinweise gegeben, aber welche kannst du vielleicht noch verraten? Vielleicht auch ganz kleine Sachen im Alltag, die man machen kann, um die Doktorarbeit irgendwie trotzdem zu schaffen und vielleicht sogar auch zumindest teilweise zu einem schönen Erlebnis werden zu lassen.
Ich möchte nochmal groß betonen, Pausen einplanen und zwar nicht nur im Alltag, diese Pausen planen und schöne Dinge einarbeiten, sondern auch langfristig Urlaube planen. Weil je weniger Pausen wir machen, desto mehr brennen wir aus. Also es muss einfach in den Arbeitsprozess eingeplant werden. Das ist einfach psychologisch belegt und daran habe ich mich immer gehalten, auch wenn es manchmal schwer war, das zu machen. Und in dem Arbeitstag Pausen einarbeiten, naja, das ist klar. Und dazu war ich ja grundsätzlich im Homeoffice auch immer gezwungen. Das war gegen Ende der Arbeit dann nicht mehr so möglich, weil ich dann auch einen gewissen Zeitdruck hatte, der natürlich gut war, sonst hätte das alles noch länger gedauert. Aber dieses Pausen machen, in den Urlaub fahren, das ist unglaublich wichtig. Dann auch für den Alltag ist, schreibt euch am Tagesende auf, was ihr geschafft habt. Weil manchmal ist es schwierig, durch diesen großen Salat hindurch zu blicken und überhaupt noch zu sehen, was man alles leistet nebenbei. Und darum ist es ganz wichtig, also einmal vielleicht für die Doktorarbeit eine Liste zu führen, was habe ich heute geschafft, was nehme ich mir für morgen vor, aber auch eine Liste zu führen für die ganzen anderen Dinge, die man leistet am Tag. Und ich habe mir da so eine Art Sparringspartnerin gesucht. Ich habe dann einer Freundin immer eine WhatsApp geschrieben: Heute habe ich das und das und das und das und das erledigt. Und dann haben wir uns dann hat sie mir das auch geschrieben und dann haben wir uns gegenseitig gelobt dafür, was wir alles geschafft haben. Dann ist es ganz, ganz wichtig, gut zu planen. Ich glaube, fast ohne Planung schafft man sowas nicht. Und da gehört eben dazu, das hat mir eine sehr gute Freundin, die auch promoviert hat, immer wieder gesagt: Deine beste Arbeitszeit musst du für die Dissertation reservieren. Sonst verplemperst du deine Zeit mit Dingen, die zwar auch wichtig sind, aber die nicht dem Ziel, die Promotion abzuschließen, dienen. Und daran habe ich mich immer wieder erinnert. Das war manchmal nicht möglich, ne? Aber sofern es ging, habe ich das immer beherzigt und habe auch so meine Arbeit geplant, meine Arbeitstage geplant. Wenn ich wusste, ich bin am effektivsten zwischen 8 und 12 Uhr, dann saß ich da und habe gearbeitet. Und nachmittags habe ich vielleicht entweder was mit meinem Kind gemacht oder dann Arbeiten erledigt, die man so nebenbei machen kann. Fußnoten korrigiert oder nochmal was recherchiert oder ich war in der Bibliothek. Ja, also das muss man schon wissen, wie man selbst gut arbeitet. Andere sind vielleicht am produktivsten, wenn sie nachts arbeiten. Aber das ist natürlich, wenn man Kinder hat, auch nicht immer so einfach. Genau, und dann das auch ein wichtiger Tipp, den ich noch sagen möchte, ist: Holt euch Hilfe, wenn ihr merkt, es wird zu viel. Es war für mich auch immer ein ständiger Aushandlungsprozess. Okay, was funktioniert gerade gut, was funktioniert gerade nicht gut? Ich spüre Überlastung, gibt es vielleicht Möglichkeiten, da Abhilfe zu schaffen? Und das ist einmal vielleicht durch Freunde, anderes Mal vielleicht durch strukturelle Angebote in der Schule oder im Kindergarten irgendwie zu lösen. Verwandte einbeziehen, wenn das möglich ist. Vielleicht sogar auch therapeutische Hilfe nochmal suchen. Also sich auch Ankerpunkte so setzen, dass man diese Arbeitslast auch wirklich bewältigen kann, ohne großen Schaden zu nehmen. Das wäre es jetzt erstmal.
Ja, das war auch viel. Vielen Dank in den Einblick in deine Schatztruhe hier, was Hilfsmittel angeht. Es sind genau die Dinge, die ich ganz oft auch im Coaching bespreche, auch mit Leuten, die keine Kinder haben. Im Übrigen, falls jetzt jemand zuhört, eine Doktorandin, die kein Kind hat, hilft genauso auch ohne Kinder, sich gut zu organisieren, Pausen einplanen und Urlaube, so ein Erfolgstagebuch zu führen am Ende des Tages und das noch mit einem Sparringpartner umso besser oder einer Partnerin. Also alles, was du gesagt hast, bis zum Hilfe holen, kann ich voll unterschreiben. Und ich finde es auch bewundernswert, also dass du so eine Selbstdisziplin an den Tag gelegt hast, ne? Weil das ja nicht nur im Sinne von Zeitmanagement und ich schaue jetzt, was sind meine produktivsten Arbeitszeiten und halte mich da auch dran, um die das zu priorisieren, sondern auch was die Selbstfürsorge angeht. Eben sowas wie, ich schreibe mir auf, was ich geschafft habe, weil ich weiß, es tut mir gut. Ich plane meine Urlaube ein, weil ich weiß, ich halte sonst nicht lange durch, ja? Weil das ja auch, also Selbstdisziplin ja nicht nur, was das Zeitmanagement angeht, notwendig sein kann, sondern eben auch bei diesen Dingen, die einem eigentlich gut tun, für die man sich aber doch manchmal eben aufraffen muss und auch noch Zeit schaffen und auch noch Platz schaffen.
Ja, und eine ganz wichtige Sache fällt mir dazu noch ein. Bedankt euch bitte unbedingt bei euren Kindern für die Unterstützung, weil die Kinder kooperieren so viel. Und das kriegen wir im Alltag vielleicht manchmal gar nicht mit, wenn wir in solchen krassen Arbeitsphasen stecken. Aber setzt euch danach mit dem Kind hin und sagt: Vielen Dank, ich habe gesehen, du hast mitgemacht und du hast mich unterstützt dabei, dass ich arbeiten konnte. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, das auch mit deinen Kindern zu reflektieren, was da passiert. Ne? Weil wir zumindest in diesen letzten Stressphasen, da sind wir ja auch nicht wir selbst. Und das schafft, glaube ich, schafft man kaum, ne? In abschließenden Phasen der Dissertation irgendwie ganz ruhig, entspannt und ausgeglichen zu bleiben. Und das finde ich besonders wichtig, das auch mit den Kindern zu reflektieren, weil sonst diese Trennung dieser beiden Bereiche einfach auch für die Kinder zu krass wird.
Deine Tochter ist jetzt 7, ist das richtig? Habe ich das richtig in Erinnerung?
Die ist jetzt 8.
8 schon, ja? Wie hat die das dann wahrgenommen, als du jetzt fertig geworden bist?
Naja, wir haben uns dann erstmal hingesetzt und dann hat jeder erzählt, was sie sich jetzt so vorstellt für die nächste Zeit. Und sie hat mir eine große Wunschliste gegeben. Und dann habe ich auch gemerkt, sie war auch erleichtert, ne? Und wir können jetzt wieder Freizeitgestaltung planen und sowas, weil ich nicht mehr an den Wochenenden nur arbeiten muss. Das ist schon eine sehr schöne Sache gewesen, jetzt zu sehen, okay, wir machen jetzt ganz anders weiter.
Aber auch stolz auf Mama, hat sie das verstanden, was das jetzt bedeutet, auch dass du jetzt Frau Doktor bist?
Ich glaube, sie hat es erst dann realisiert, als sie diesen Ausdruck in den Händen hielt, ne, und gesehen hat, was das für ein dickes Buch geworden ist. Ich hatte ihr ja immer gesagt, ich schreibe an einem Buch. Und das hat sie, glaube ich, dann erst verstanden, ne, als es dann hier lag auf dem Schreibtisch.
Dass es nicht nur ein Comic-Heftchen ist, sondern eine andere
Genau.
Dimension hat. Sehr schön, Anne. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Wenn du jetzt nicht noch was auf deiner Liste hast, von der du vorher erzählt hast.
Nee, ich bedanke mich eher bei dir, dass ich über meine Erfahrung sprechen durfte.
Ja, nein, ich fand das wunderbar, als du mich angeschrieben hast und das Thema vorgeschlagen hast. Und ich fand das einen sehr spannenden Einblick in dein Leben der letzten Jahre, wie du das geschafft hast, trotzdem zu meistern. Und auch ganz vielen Dank für die ganz vielen hilfreichen Ratschläge und Tricks, die du ausgepackt hast und die Leuten in einer ähnlichen Situation und auch in einer nicht so krassen Situation ganz sicher weiterhelfen können. Ganz lieben Dank dafür.
Vielen Dank auch an dich.
Ich hoffe, du hast richtig viel mitnehmen können von meinem Gespräch mit Anne. Und Anne hat gesagt, du erinnerst dich, vielleicht ohne Plan hätte sie die Promotion nicht geschafft. Wenn du noch keinen Zeitplan hast für deine Promotion, dann kann ich dir nur raten, dir jetzt das Starter-Kit herunterzuladen in 60 Minuten zum Zeitplan. Das bekommst du zur Begrüßung, wenn du dich für meinen Newsletter anmeldest. Das Starter-Kit findest du unter promotionsheldin.de/starterkit-zeitplan. Oder auch verlinkt auf der Startseite meiner Webseite. Und dich für meinen Newsletter anzumelden, das würde ich dir sowieso raten. Denn dann verpasst du keine Aktionen mehr, keine Angebote mehr, wie beispielsweise das, dass du mir deine Fragen stellen kannst rund um das Thema Zeitmanagement und ich dir dann hier im Podcast beantworte. Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder zu einer Solo-Folge, also einer Folge, in der nur ich spreche und es kein Interview gibt. Und ich wünsche dir bis dahin alles, alles Gute. Einen wunderschönen Tag heute und freudiges Promovieren. Deine Marlies.